Schmerz wird weniger, wenn man ihn teilt. Und wer nicht redet, ist ganz schön blöd.
Boah, das ist oder sagen wir, ist ganz schön blöd dran. Also.
Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Ein fröhliches Hello, hello, ihr Lieben da draußen. Schön, dass wir uns wieder hören. Ganz wundervoll, dass du heute wieder zu uns gefunden hast. Wir melden uns mit einer neuen Folge von Let's Talk About Krebsbaby und schon geht es los und mitten hinein. Ich habe uns heute einen Gesprächspartner mitgebracht, mit dem ich in den letzten Jahren wirklich viel gemeinsam erleben und arbeiten durfte. Er gehört zu uns, er ist Teil unserer Gang. Herzlich willkommen, Alexander Greiner. Es ist einfach super, dass du heute da bist.
Hallihallo, vielen Dank für die Einladung, Martina. Sehr schön für mich, auch mal hier sein zu dürfen.
Freude und Ehre meinerseits, wirklich wahr. Alex, wir beide sprechen heute über Männer, also über Männer und Krebs natürlich, aber jedenfalls wird es eine sehr männerbezogene Folge, so uns das gelingt. Aber bevor wir uns in dieses Thema stürzen, lass uns doch einmal ganz kurz ein bisschen einen Blick auf dich als Person werfen. Magst du dir mal ganz kurz vorstellen?
Ich bin der Alexander Greiner. Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung mit starkem IT-Fokus und ja, ich habe 2015 habe ich Hodenkrebs bekommen, ziemlich plötzlich. Ich war damals in einer beruflichen Umorientierungsphase und das war mit der OP ziemlich schnell erledigt und ich dachte, ich wäre geheilt und habe weitergemacht wie vorher. Habe dann als Barista gearbeitet in einer kleinen Kaffeebar. Und dann kam der Krebs plötzlich zurück. Also die Sache war nicht überstanden, wie ich dachte. Ich habe geglaubt, ja, ich bin unsterblich und mir kann nichts passieren.
Kenne.
Genau, dann hatte ich eine Metastase in der Schulter, im Knochen, im Oberarmknochen. Und dann war mir klar, okay, nein, ich bin nicht unsterblich und ich muss mich wohl oder übel doch mit dem Krebs konfrontieren.
Wie hat sich denn das angekündigt? Also sowohl als auch, weil man gibt ja den Moment, wo man merkt, da ist mal, also da müsst's was haben oder da ist vielleicht was.
Ja. Also beim ersten Mal war es so, das war ein bisschen komisch, weil ich habe schon ein paar Wochen lang gemerkt, dass irgendwie in der Hose mehr los ist, dass das Gefühl anders ist. Also ja. Ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad und da habe ich einfach gemerkt, dass die Hose ein bisschen dicker ist. Und im ersten Moment habe ich mich natürlich gleich männlicher gefühlt, so dicke Eier und so. aber irgendwann war es mir dann doch zu komisch und zu plötzlich. Also das dachte, da passt irgendwas nicht, habe dann abgetastet. Und da habe ich dann halt gemerkt, dass ein Hoden sehr viel dicker ist als der andere. Also was heißt sehr viel dicker? Es war einfach fühlbar. Ja. Sichtbar war nichts, aber es war fühlbar, dass der eine dicker ist als der andere. Und dann bin ich zum Arzt und Ultraschall und so weiter und dann eben gleich die OP. Ja, und beim zweiten Mal hat sich das viel länger angekündigt. Da hatte ich, also ein Jahr nach der OP, das war im Sommer 16, habe ich ziemlich starke Schmerzen in der Schulter bekommen. Die waren urplötzlich da, ziemlich stark, sodass ich nicht einmal gescheit schlafen habe können.
Okay.
Und waren auch genauso plötzlich, wie sie gekommen sind, wieder weg.
Das ist ja schräg, ja.
Ja, das war richtig schräg und deshalb bin ich dann auch nicht so wirklich zum Arzt gegangen, weil ich zuerst dachte, das ist jetzt irgendwie eine Arbeitsüberlastung oder vom Klettern eine Sportverletzung. Ich bin zu der Zeit auch ziemlich viel gebouldert und diese Schmerzen sind dann so alle paar Wochen wiedergekommen, zuerst im Abstand von 6 bis 8 Wochen und dieses Intervall hat sich dann immer wieder verkürzt, bis sie ständig da waren. Und dann bin ich natürlich zum Arzt und Röntgen, Untersuchung und so weiter. Ich habe den Arm dann nicht mehr wirklich heben können. Ich habe ihn nicht mehr verwenden können. Ich habe nicht mehr Radfahren können. Natürlich auch nicht mehr klettern. Und dann wurde halt irgendwann mal ein MRT gemacht. Und da war dann klar, okay, da ist jetzt ein Tumor drin in der Schulter.
Ja, also wenn ich da jetzt einfach so mal nachfragen darf, bleiben wir mal noch ganz kurz bei deiner Geschichte. Ich meine, soweit ich verstanden habe, du hast jetzt gerade erzählt, das erste Mal, das ging eigentlich, ich meine, spurlos geht jetzt natürlich nicht an einem vorbei, kann ich mir vorstellen, aber du hast es relativ schnell abgetan, so wie ich jetzt erinnere, dass du es so gesagt hast. Metastasierung ist dann schon gleich eine ganz andere Nummer, gell? Was hat sich dann geändert?
Ja, also beim ersten Mal habe ich echt so quasi den Krebs in der Hose versteckt und habe ihn halt selbst tabuisiert. Ich wollte ihn auch nicht wirklich wahrhaben. Also ich habe mich nicht mit dem Thema Krebs an sich beschäftigt. Für mich war das abgehakt nach der OP und ich dachte echt, ich wäre geheilt. Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt, so ist es einfach nicht. Also ich muss mir jetzt dem Ding schon stellen und auch mit den ganzen Konsequenzen und überlegen, was mache ich für Therapie. Gibt es ja dann verschiedene Varianten. Vor allem zu der Zeit hatte ich eine Freundin, die, wie soll ich sagen, also die versuchte mich zu sensibilisieren, dass ich doch keine Chemotherapie machen soll. Es war dann auch noch sehr schwierig für mich, damit umzugehen, mit diesen Zweifeln umzugehen, weil ich hab eh selber schon genügend Zweifel gehabt. Ja. Also ich habe auch so eine richtige Zweitmeinungs-Odyssee gemacht und bin zu hunderten Ärzten gegangen und die haben mir im Prinzip eh alle das Gleiche gesagt. Ja, das ist Hodenkrebs und der gehört jetzt behandelt, weil Hodenkrebs ist zwar mittlerweile sehr gut behandelbar, eh schon seit über 30 Jahren, mit hohen Heilungschancen, aber wenn du nichts tust, ist er
schaut's
absolut
halt anders aus. Ja, verstehe. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass du dir unter dem Tabu Mann und Krebs auch nochmal ein weiteres Tabu ausgesucht hast, nämlich Mann und Krebs und dann auch noch irgendwie am Heiligtum. Was macht das anders?
Ja, es schneidet schon irgendwie im wahrsten Sinn des Wortes die Männlichkeit ein. Auch wenn jetzt, also in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich einen Hoden weniger habe, das deine Zeugungsfähigkeit nicht beeinflusst. Du kannst mit einem Hoden genauso noch Kinder zeugen, das ist überhaupt kein Problem. Auch was den Testosteronspiegel und so weiter anbelangt, der männliche Körper, der funktioniert da weiter. Aber es ist halt ein Einschnitt in deine Männlichkeit, den ich für mich dann verwendet habe als Impuls, meine Rolle zu hinterfragen als Mann. Wie möchte ich eigentlich leben? Mit welchen Rollen bin ich, mit welchen Bildern vom Mann bin ich aufgewachsen? Und wie möchte ich das weitertragen?
Auf was bist du draufgekommen?
Auf was bin ich draufgekommen? Also in meinem speziellen Fall ist es jetzt so, dass ich auch noch unfruchtbar bin. Möglicherweise könnte es sein, dass daraus quasi auch der Hodenkrebs entstanden ist, weil da generell schon eine genetische Veränderung da ist, die jetzt nicht so der Norm entspricht.
Hast du das human genetisch anschauen lassen oder wie hast du das gemacht?
Da gibt es Standarduntersuchungen. Das heißt Spermiogramm, da sperrst du dich einfach in ein Kämmerlein ein und machst halt Selbstbefriedigung.
I know what you mean.
Und dann werden einfach unter dem Mikroskop wird das Ejakulat untersucht und da wird halt nachgeschaut, okay, wie viel Spermien gibt es insgesamt? Ich meine, das wird hochgerechnet, da werden nicht alle gezählt, sondern ein kleiner Ausschnitt wird gezählt und das Ganze dann hochgerechnet auf die Menge der Flüssigkeit. Und da ist halt rausgekommen, dass bei mir zu wenige sind, dass zu viele deformiert sind, dass sie zu langsam sind, dass schon gesunde Spermien auch da sind. Deswegen hatte ich dann auch lang die Idee, okay, dann lassen wir es doch einfrieren und dann können wir später oder kann ich später dann, wenn ihr Partnerin mit Kinderwunsch habt, eine künstliche Befruchtung machen.
Ja.
Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Aber mittlerweile weiß ich, dass das für mich einfach nicht in Frage kommt. Also ich will keine Kinder und weil du gefragt hast, so wie hat es mein Denken über den Mann verändert, was ich auch nicht will, ist den Mann so darzustellen, wie er seit Jahrhunderten propagiert wird, so dieser Patriarch, der über alles herrscht, der im gewissen Sinne unterm Strich die anderen auch unterdrückt, seinen Willen aufzwingt. Davon möchte ich mich einfach lösen. Und erzählt es dann auch immer dazu, dass wir, glaube ich, so insgesamt als Gesellschaft uns schon dazu hinentwickeln können, dass die Männer auch ein bisschen zärtlich sein dürfen, dass sie Gefühle zeigen dürfen, dass sie zuerst natürlich auch ihre Gefühle wahrnehmen dürfen und ausleben dürfen. Und damit meine ich nicht, so wie es oft gemacht wird, Hass- und Wutgefühle oder irgendwie dann so in die Stärke zu gehen und den Helden zu spielen oder irgendwie den bemuskelten Fitness-Hero, sondern halt auch mal weich sein zu dürfen und sich auf die Gefühle einzulassen, auf alle Gefühle einzulassen.
Schön. Danke für diese schöne kleine Rede, muss ich sagen. für das, was Männlichkeit noch sein kann. Abgesehen sehr davon gern. Muss man sagen, man darf auch Muskeln haben und deswegen weich sein, oder?
Natürlich, ich habe auch Muskeln und ich gehe ins Fitnesscenter.
Stimmt, kann ich bestätigen.
Mache Krafttraining. Obwohl sie beim Klettern, also Klettern ist ein wunderschöner Sport und ich finde, da sind es einfach noch schöner, die Muskeln, als im Fitnesscenter.
Ja. Ich frage jetzt nochmal in die Richtung, obwohl du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast ja dann schlussendlich gegen diesen Kinderwunsch entschieden. Ich kann jetzt nur, ich sehe da ein gemeinsames Thema insofern, als dass ich gemerkt habe, nach meiner Diagnose war das Kinderwunschthema und diese Option, nicht mehr fruchtbar zu sein, das war eigentlich das, was mir dann endgültig diese Machtlosigkeit demonstriert hat und mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. War das bei dir auch so? Oder kannst du was Ähnliches berichten? Oder sagst
nein, definitiv.
Das, ganz anders.
Na, definitiv. Also ich würde es jetzt nicht als Machtlosigkeit empfinden, aber ich kann es zu 100% nachvollziehen. Mhm. Ich habe es als absolute Fremdbestimmung empfunden. Mhm. Ich bin ein Mensch, in meinem Leben, das richte ich immer so aus, dass ich die Kontrolle habe. Und wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, dann ist das der absolute Kontrollentzug. Mhm. Also du hast du wie du sagst, der Boden wird dir unter den Füßen weggezogen, das Loch tut sich auf, du fällst hinein. Du weißt nicht mehr weiter, das ist eine Situation, mit der du vorher noch nie konfrontiert warst. Vielleicht gab es im Freundeskreis oder in der Familie schon mal eine Diagnose, aber für mich war das komplett neu. Mhm. Ich habe mich darauf überhaupt nicht vorbereiten können. Das ist echt aus dem heiteren Himmel gekommen. Ich weiß, das sind jetzt so diese üblichen Floskeln, aber es fühlt sich so an und man kann es nicht anders beschreiben.
Ja. Wie alt warst denn du, wie du krank geworden bist?
Die Erstdiagnose, da war ich 35 und die Metastase dann 37.
Ja, eben, schau, das ist ja voll. Ich meine, wir hatten mit 35 keinen Krebs, jetzt wirklich. Ja. Also da gibt es einfach nicht viele.
Wobei Hodenkrebs halt typischer Krebs des jungen Mannes ist, zwischen 20 bis 40 oder 45. Und sich auch übrigens alle Männer, Botschaft an alle Männer da draußen, ab 20 mit Hoden, einmal im Monat solltest du dir die Hoden abtasten. Erstens einmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich dein Hoden normal an. Und sobald eine Veränderung auftritt, bitte sofort zum Arzt gehen oder zur Ärztin.
Ja.
Und das wusste ich damals nicht. Also das hat mir niemand gesagt. Ich wusste, dass es Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen gibt und Darmkrebs. Aber dass man sich selber die Hoden abtasten soll, um Krebs zu erkennen, das habe ich nicht gewusst.
Ja, also liebe Menschen da draußen, an alle die draußen, die einen Hoden haben, bitte tastet euch ab und untersucht euch selbst. Das ist mir jetzt nämlich aufgefallen, wir reden da von einer Folge Männer und Krebs. Und eigentlich müssen wir ja von Menschen mit Hoden und Krebs reden, auf einmal schon. Ja.
Voll, ja. Das stellt sich auch jetzt momentan um, auch ein bisschen in der Kommunikation und wie auch die Behandlungsschemata sind, auch in der Selbsthilfe. Da wird sich jetzt so die nächsten 10 Jahre viel verändern,
ja,
glaube ich.
Ja, wollen wir uns.
Ich hoffe es.
Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns das wünschen. Das ist ja, damit sie alle gesehen werden. Also ihr Lieben da draußen, die es jetzt nicht betrifft, das Männerbild. Aber das Hodenthema, dann bitte verzeiht uns, der Einfachheit halber haben wir den Titel so gewählt, wie wir ihn gewählt haben. Scheiß Ausrede. Und dann lacht sie noch dazu. Okay. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich dich das schon einmal gefragt, genau, ganz am anderen
Buch
Kontext.
Rausgekommen.
Ja, als dein Buch rausgekommen ist. Also vielleicht sollte man das noch hinterfragen. Wie ist denn die Geschichte dann weitergegangen? Machen wir das noch zuerst.
Die Zweifel, die haben lange angedauert. Ich habe dann aber letztendlich die Entscheidung getroffen, mich natürlich unter Anführungszeichen schulmedizinisch behandeln zu lassen, also moderne evidenzbasierte Medizin, wo sie auch dann sagt, die Heilungschance ist trotz Metastasierung bei Hodenkrebs relativ hoch, also so im hohen zweistelligen Bereich, um die 90%. Angefangen hat es mit einer Bestrahlung, die hat 3 Wochen gedauert. Da wurde die Schulter aus verschiedensten Winkeln bestrahlt, sodass die Tumorzellen abgetötet werden. Und das ist der größte und für mich war es damals der wichtigste Nebeneffekt der Bestrahlung, es war Schmerztherapie. Ich habe innerhalb von wenigen Tagen, nachdem die Bestrahlung begonnen hat, keine Schmerzen mehr gehabt.
Ja, super.
Und das war schon super. Also das war wirklich toll. Davor habe ich die ganze Zeit Schmerzmittel ja, Entschuldigung den Ausdruck, gefressen, mehrmals am Tag eingenommen, eine hohe Dosierung und dann brauchte ich das plötzlich nicht mehr. Also 3 Wochen Bestrahlung und dann Chemotherapie, 9 Wochen lang. Ich habe es am Anfang relativ gut vertragen. Und weil da so, es geistern ja immer wieder so diese Themen herum, so Krebsdiät machen und so den Krebs aushungern und so. Also ich hatte auch direkt unmittelbar vor der Chemotherapie habe ich eine Diät gemacht, die war aber TCM-basiert. Mhm. Und da ging es darum, den Körper, also das war so ein bisschen so Detox-mäßig.
Ja.
Einfach nicht großartig belasten, schon genügend essen. Ich habe nicht irgendwie auf Zucker verzichtet oder so, weil den Tumor aushungern mit Zucker, Entschuldigung, das ist ja auch ein Blödsinn, das funktioniert nicht.
Nein, das geht gar nicht.
Der Krebsmetabolismus, der stellt sich ja um, dann werden halt deine Eiweißreserven angezapft. Na toll, dann hast du irgendwann keine Muskeln mehr. Bravo.
Ja, vor allem so wenig Zucker kann man gar nicht zu sich nehmen, weil jedes Kohlehydrat hat ja einen Zucker.
Sowieso, es wird ja alles in Zucker umgewandelt.
Ja.
Und jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren.
Also
ich mache die Klammer wieder zu. Ich hatte diese Diät, aber ich habe dann in den ersten Tagen der Chemo habe ich einfach selber gemerkt, ich kann diese Diät nicht mehr weiter durchziehen. Also ich habe echt so, wenn ich die Augen zugemacht habe, Fleischesgelüste entwickelt.
Ja, okay.
Ich wollte plötzlich Hamburger und Schnitzel und alles Mögliche. Und habe mir das dann auch natürlich gegönnt, weil der Körper, so eine Chemotherapie, die ist einfach wahnsinnig anstrengend für den Körper.
Ja.
Und habe dann halt wieder normal, beziehungsweise eigentlich ja übermaßen gegessen. Und zweiter Zyklus habe ich dann richtig die Nebenwirkungen gemerkt. Dritter Zyklus war dann wirklich schlimm. Habe insgesamt 5 Kilo verloren. Aber nachdem die Therapie fertig war, ist mir auch relativ schnell wieder gut gegangen. Also keine Ahnung, 2 Wochen später sind die Haare wieder nachgewachsen. Und was mich dann danach relativ lang aufgehalten hat, also so insgesamt 2 Jahre lang, die Wiedermobilisation der Schulter. Mhm. Also ich habe so Physio-Ergotherapie gemacht, über 2 Jahre. Und das war unheimlich wichtig, weil jetzt kann ich den Arm wieder fast so bewegen wie vorher. Ich würde sagen, ja, so 98%.
Also auffallen tut euch nichts, gell?
Nichts mehr. Also ich gehe auch wieder bouldern, Fahrradfahren, Liegestütz, Fitnesstraining, auch über Kopf, irgendwelche Übungen, ist überhaupt kein Problem.
Ja, super. Das freut mich. Echt toll. Die Frage war auch ein bisschen darauf abgezielt, wie ist es dann weitergegangen? Du hast ein Buch geschrieben. Das ist
genau
auch noch etwas, wie es weitergegangen ist.
Ich habe während der Zeit, also eigentlich ist es gleich losgegangen, wie ich die Metastasendiagnose bekommen habe, habe ich zu bloggen begonnen über den Krebs. Und was alles passiert und mit welchen Ärzten und Ärztinnen ich spreche und welche Überlegungen ich habe bezüglich anderen Therapien und auch dieses Thema Schulmedizin versus Komplementärmedizin, Klammer Alternativmedizin, Krebsdiäten. Ich habe mich da sehr eingehend damit beschäftigt. Und das Interessante war, also ich habe natürlich, der Hauptzweck war, dass ich nicht meinem ganzen Umfeld immer alles erzählen und erklären muss. Und dann habe ich einfach gesagt,
Klassiker.
Da hier ist dieser Link, lest nach, wie es mir geht, was mir auch durch den Kopf geht vor allem.
Ja.
Aber
lass mich in Ruhe.
Genau. Der nette Nebeneffekt war, es haben sich plötzlich Menschen bei mir gemeldet, die ich nicht kannte, weil der Blog war öffentlich, die haben das gelesen und die haben gesagt, hey Alex, so wie du über den Krebs sprichst und wie du mit dem Krebs umgehst, das gibt uns Mut. Und da dachte ich mir, hey, wow, krass, wie geht denn das? Ich erzähle ja nur, was ich mache. Und dass das in den anderen plötzlich, dass ihnen das Kraft gibt und dass das Hoffnung in sie induziert, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind, das habe ich ja ziemlich überwältigend gefunden.
Verstehe, ja.
Und so ist dann eben aus dem Blog das Buch entstanden, das 2019 rausgekommen ist.
Als ich dem Tod in die Eier trat, sollte man vielleicht einen Titel noch dazu sagen, sollte jedes jemand finden und lesen wollen.
Genau, im wunderbaren Verlag Creme und Schere erschienen.
Ja, na bitte. Es ist aber immer noch nicht zu Ende, weil es ist ja noch einmal weitergegangen.
Es ist noch mal weitergegangen. Du sagst, dass das Buch hat quasi das Tor geöffnet, eben öffentlich über Krebs zu sprechen. Ich war dann auf unzähligen Buchpräsentationen, Veranstaltungen, Vorträgen. Unter anderem haben mich sehr viele Medien wie auch das Kurvenkratzer Magazin, du, oder damals, nein, das war ja der, das war über einen Verein.
Das war damals noch in den Anfängen, so genau, wie wir gestartet haben, ja.
Genau, so hat das jetzt alles begonnen, dass ich Krebsaktivist geworden bin und die Menschen, vorrangig die Männer, sensibilisiere für Gesundheitsbewusstsein, Krebsfrüherkennung und sofern sie diese, man kann es eh sagen, diese Scheißdiagnose erwischt, ja, dass sie einfach offen damit umgehen, weil das habe ich dann schon gemerkt in diesen zwei Bewältigungstaktiken, die ich da gehabt habe, zuerst selber tabuisieren und dann plötzlich in die Öffentlichkeit damit gehen, dass sich meine Gefühle und vor allem auch mein Leben integriert.
Ja.
Also ich habe den Krebs nicht mehr als so ein Ding, das irgendwie so nebendran ist oder hinten nachhängt, empfunden, sondern als etwas, das zu meinem Leben dazugehört, was ich mir jetzt natürlich nicht ausgesucht habe und was ich auch nicht gerne in meinem Leben habe, aber es gehört einfach dazu und es ist Teil meiner Geschichte und
ja,
das zu ignorieren, ich denke schon, dass das mit deiner Psyche was macht.
Ja, man hat ja auch irgendwie untersucht, ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wo ich das gelesen habe, dass wenn man Schmerzen teilt, dass sie vom Gehirn als weniger schmerzhaft empfunden werden.
Ah, spannend.
Also, dass wenn man tatsächlich das Teilen erleichtert.
Mhm, ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, ich habe auch das Gefühl, weil die ganzen Spiegelneuronen belohnen die ja in der Sekunde, oder? Wenn du jemandem was erzählst und das Gegenüber äußert Mitgefühl. Ich meine, so es gelingt.
Manche du fühlst dich ja gesehen. Überhaupt nicht, ja. Du fühlst dich gesehen und das ist es ja bei Krebs. Die Gesellschaft glaubt immer so, Krebs ist das absolute Todesurteil, was ja nicht mehr stimmt mittlerweile. Es gibt sehr, sehr viele Therapien gegen Krebs, die sehr hohe Heilungschancen bieten, teilweise auch eben in chronische Erkrankungen umwandelbar sind die Krebserkrankungen. Es gibt die Palliativmedizin. Unter dem Gesichtspunkt, dass er früh genug erkannt wird, kannst du relativ lang noch leben mit einer Krebserkrankung oder sie eben überleben oder überwinden. Und deshalb wird es immer so ausgeklammert und tabuisiert, obwohl im Grunde, so wenn's rechnest, so in einen vollbesetzten Stadtbus passen 100 Menschen rein, kannst du davon ausgehen, dass statistisch gesehen 2 Menschen drinnen sind mit Krebs.
Ja, jedenfalls.
Und wenn du das hochrechnest.
5 Angehörige.
Genau, mindestens. Und wenn du das Ganze hochrechnest auf deine Lebenserwartung, dann heißt es, dass nahezu jede zweite Person irgendwo in ihrem Leben mal eine Krebserkrankung hat.
Ja.
Plus wir werden alle älter. Also Krebs ist mitten in der Gesellschaft und das passt einfach nicht
zu dem Tabu,
zum reellen Umgang, genau.
Ja, ja, voll.
Es wird ausgegrenzt, so als wäre das irgendwas Seltenes und da dürfen wir nicht drüber sprechen.
Ja, also lass uns nochmal laut in die Menge rufen, die meisten überleben das Ding.
Mhm.
Das muss man echt einmal gesagt haben. Und viele leben lange damit.
Voll.
Also bis vorher wirklich das passiert, für den wir uns alle fürchten.
Und das ist ja auch der Schmäh bei der Statistik. Wenn die Krebszahlen steigen, dann heißt ja das auch, wir werden die ganze Zeit älter, weil die Medizin besser wird und weil die genau. Krebserkrankungen einfach häufiger sind. Aber wir leben länger damit und das Krebs nicht mehr so das große Problem, wie es vielleicht noch vor 50 Jahren war.
Ja, aber dennoch ein großer Appell an die Früherkennung und Vorsorge, liebe Leute.
Voll.
Weil wenn man es nicht findet...
Ja, es gibt kann sehr viele teilen. Krebsarten, die einfach ja, scheiße ausgehen können und da geht es um die Früherkennung.
Ja, genau. Lass uns einmal ein bisschen auf die Metaebene springen. Du weißt ja, ich betone das immer wieder, dass wir versuchen, der Sprachlosigkeit liebevoll in diesen Allerwertesten zu treten. In Bezug auf Männer und Krebs muss man ja ehrlich sagen, Sprachlosigkeit ist ja da wirklich ein Thema.
Mhm.
Ist zwar der Satz in sich ein bisschen eigenartig, aber was denkst du, woher kommt das? Warum gerade bei Männern?
Also ich habe es ja eh schon vorhin angeteasert. Ich glaube, dass in Männern noch immer so dieses Ding drinnen steckt, so ich bin der große Held und ich bin unantastbar und ich muss alles schaffen können und ich strotze nur so vor Kraft und mir kann nichts passieren. Und sollte mir doch was passieren, naja, ein Indianer, der weint doch nicht. Also es ist noch immer so dieses Ding drinnen, diese Unsterblichkeit, die wird immer propagiert. Und deshalb, glaube ich, fällt es Männern schwieriger als Frauen, mit Veränderungen im Körper umzugehen. Frauen sind es gewohnt, dass da ständige Veränderungen im Körper drinnen sind. Und Männer sind es nicht gewohnt. Da ist alles quasi immer gleich. Und deswegen werden dann vor allem alternde Veränderungen oder halt krankhafte Veränderungen krass tabuisiert und ausgegrenzt und na, es passt eh alles, nicht wahrgenommen und auch nichts dagegen getan oder halt dann erst sehr spät etwas dagegen getan, wenn die Kacke schon so richtig am Dampfen ist.
Ja. Ich meine, Männer kommunizieren ja seelische Belastungen jetzt vielleicht. Also es sind ja alles Thesen, die wir da in den Raum stellen, immer unter dem Aspekt natürlich, dass es sehr wohl Männer gibt, die über Krebs sprechen, und bist ja ein super Beispiel dafür, natürlich sehr wohl Männer da draußen gibt, die ausgezeichnet über ihre seelischen Belastungen sprechen können. Das ist ja nicht das Thema, über das wir uns jetzt unterhalten wollen, sondern wir wollen ja nicht übertrieben jetzt die Klischees herprügeln. Aber also ich sehe es jetzt auch in der Arbeit mit Kurvenkratzer oder Influencer. Wir sehen einfach, die Sprachlosigkeit ist vorrangig männlich. Das ist, da können wir noch so männliche Themen bringen. Es werden die Frauen jene sein, die darauf reagieren. Mhm. Glaubst du, dass das einfach nicht gelernt ist? Oder was nicht, ist das einfach im Naturell drinnen eher?
Naturell, ich meine, da müsste man jetzt 2000 Jahre zurückgehen. Schon auch ein bisschen. Aber ich glaube, dass wir uns da schon wohin entwickeln können, wo Männer auch offener sein können und dürfen und wo sie das dann auch wirklich tun, wenn der Raum dafür geschaffen wird. Da müssen wir halt weg von toxischer Männlichkeit und von diesem Kraftdenken und Stärkedenken, weil eine Krankheit zu haben, das ist jetzt kein Zeichen von Schwäche. Das sucht man sicher nicht aus. Vor allem bei Krebs ist es so, wir tragen ja alle Krebszellen in unserem Körper, die unser Immunsystem mehr oder weniger gut in Schach hält. Und wenn wir dann plötzlich einmal irgendwie nicht mehr die Möglichkeit haben, also respektive unser Immunsystem nicht mehr die Möglichkeit hat, damit umzugehen, dann sammeln sich diese Krebszellen halt an und es bilden sich ein Tumor. Aber das ist kein Ding, das ich irgendwie falsch gelebt hätte, sondern da spielen einfach mehrere zufällige Faktoren zusammen. Und dann in so einer Situation in die Stärke zu gehen und zu sagen, wow, ich kämpfe dieses Ding jetzt weg, das ist halt komplett kontraproduktiv.
Außer man ist der Typ, dass das eine Ressource ist.
Natürlich,
das geht ja auch,
also,
oder?
Natürlich geht das auch, aber das, also da ist dieses große Aber für mich, vor allem für jene, die diesen, und jetzt nehme ich das Wort, das ich eigentlich nicht möchte, nochmal in den Mund, unter Anführungszeichen Kampf, die den nicht schaffen, weil, keine Ahnung, die Krebserkrankung zu stark ist oder die Therapie nicht wirkt oder andere Umstände da sind, die empfinden das dann teilweise nochmal als zusätzliche Verletzung, wenn dann so Aussagen kommen wie, na, hättest du doch mehr gekämpft oder so.
Ja.
Also ich würde sowieso propagieren, von dieser Kampfmetapher wegzugehen.
Ja, ist sowieso schwierig. Also die ist gerade für alle Krebspatienten und Patientinnen da draußen schwierig.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gar, also die männliche Sicht, glaube ich, sehr funktionell auf den eigenen Körper. Ich glaube, da ist sehr viel was reparieren. Also ich weiß nicht, Frauen haben da, glaube ich, ein bisschen, da schaut der Prozess ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll, aber mir kommt vor, dass Frauen eher mit Sinnfragen und Suche nach Unterstützung reagieren und Männer da eher zu Fakten und Tests und Zahlen tendieren, wenn überhaupt.
Ja, und ich glaube, dass Frauen auch eher sich für Akzeptanz öffnen können, eine Situation zu akzeptieren, wie sie jetzt gerade ist, und daraus versuchen, das möglichst Beste zu machen, also im Schnitt jetzt, wenn wir jetzt Frauen und Männer vergleichen, und Männer dann eher so ins Handeln gehen und na, das muss man doch irgendwie hinkriegen können und so, wie du gesagt hast, reparieren können, so wie man, keine Ahnung, die Lampe repariert oder ein Radio oder ein Auto repariert. Nur der menschliche Körper, der ist jetzt kein Computer. Da sind so viele Prozesse drinnen, die wir teilweise erst beginnen zu verstehen. Und das funktioniert doch einfach nicht, diese Herangehensweise, dass man auch den Körper so reparieren kann wie irgendein elektronisches Teil.
Also Verleugnung und Fatalismus ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns Akzeptanz, liebevoll, achtsam und sage jetzt einmal ein Zugehen vielleicht auf diese seelische Belastung. Ich sehe ja auch noch einen, und vielleicht ist das auch der Sprung ins nächste Thema, ich sehe ja auch den Faktor Zugang zu psycho-onkologischer Unterstützung. Wenn ich nicht bereit bin, über meine seelische Belastung zu sprechen, dann werde ich ja diese Form der Unterstützung, die ja durchaus sehr hilfreich ist, nicht bekommen. Aber, und du bist jetzt vielleicht wollen wir da den Sprung wagen, du bist ja inzwischen in der Selbsthilfe.
Genau.
Wie ist dir die Selbsthilfe in erster Linie mal begegnet?
Ja, also in der Selbsthilfe habe ich dieses paradoxe Beispiel dann gesehen. Männer reden anscheinend nicht über den Krebs, aber in der Selbsthilfe tun sie es dann doch. Mhm. Und das war recht spannend, weil es da diese zwei Bilder propagiert. Die einen, die nicht über den Krebs reden, und die anderen, die extrem offen drüber reden. Also es gibt sie schon da draußen, die Männer, die über Krebs reden. Gar nicht so wenige, aber sie sind doch noch ziemlich in der Minderzahl.
Mhm.
Und ich bin in psychoonkologische Unterstützung gegangen, Betreuung gegangen, nachdem ich die zweite Diagnose bekommen habe von dem Knochentumor, die Metastase. Das war eigentlich die ganze Therapiezeit im Einzelgespräch. Und dann bin ich 2018 in eine Gruppe gewechselt, die wurde damals neu kreiert in Wien von der Krebshilfe Wien, mhm. Männer und Krebs. Eben für Männer mit Krebserkrankung komplett offen. Also da ging es jetzt nicht nur, es gab ja davor schon so Prostatakrebsgruppen und so. Also diese Gruppe war die erste nur für Männer mit allen Krebsentitäten. In dieser Gruppe war ich 3 Jahre selbst Teilnehmer. Und das war damals psychotherapeutisch geführt, die Gruppe. Der hat dann aufgehört, der Therapeut. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht vielleicht die Leitung oder die Moderation der Gruppe übernehmen will. Und da habe ich natürlich nicht lange nachdenken müssen.
Yeah.
Ich habe dann gleich am nächsten Tag entschieden, okay, das mache ich jetzt. Ich will den Männern einfach einen Raum geben, den krebserkrankten Männern in Wien einen Raum geben, um offen über ihren Krebs zu sprechen.
Yeah.
Sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen, vielleicht auch Tipps zu holen für Behandlungen oder was man noch zusätzlich tun kann, aber hauptsächlich über die Gefühle zu sprechen und über die Bewältigungsstrategien zu sprechen, weil das ist nämlich das A und O.
Ja.
Da kriegst du eigentlich viel zu wenig Input. Ich meine, es gibt schon im Internet sehr viele Ressourcen, auch, wie du weißt, eben das Kurvenkratzer Magazin, wo wir sehr viel drüber schreiben, wie Krebscoping möglich ist, individuell. Aber der Austausch, da gibt es recht wenig, weil wenn ich jetzt zur Zweitmeinungs-Odyssee, so wie es ich damals gemacht habe, bei meiner Diagnose machen, das ist natürlich immer medizinisch gefärbt. Da geht es immer um die Therapie,
ja.
Aber nicht darum, wie gehe ich mit der Situation um, was mache ich psychisch.
Ja, ich finde, es braucht da einen gewissen Realitätscheck. Das heißt, dass es okay ist, dass sich das jetzt schlimm anfühlt.
Ja.
Dass ich da nicht falsch bin.
Also, auch, dass das normal ist. Ich meine,
ja.
Das ist komplett normal, dass das jetzt eine absolute Krisensituation ist.
Ja.
Und das gilt es auch anzuerkennen. Und das ist auch Teil dieser, was ich vorhin gesagt habe, dieses Integrieren ins Leben und des Nicht-Wegschiebens oder Verdrängens, weil du, wenn du akzeptierst, dass es jetzt eine Krise ist, komplett anders damit umgehen kannst und
ja.
Der Erkrankung dann auch automatisch eine höhere Priorität einräumst.
Mhm. Ja, und man scheitert da nicht so schnell, oder? Weil das ist ja das Absurde, man bringt sich ja selber,
das
wenn
ist,
man
also
entsprechen will.
Scheitern ist ja dann, das ist ja sehr individuell, wie ich Scheitern sehe.
Ja.
Also ich glaube, du meinst das, wie ich scheitere und zu welchem Grad ich scheitere, weil im Endeffekt kommt es natürlich schon drauf an, welche Krebserkrankung ich habe. Manche, die kann man einfach nicht gut behandeln.
Das ist aber für mich kein Scheitern. Scheitern ist das Empfundene. Ja, okay,
Das wird eben oft so gesehen.
Ja.
Jetzt kann man nichts mehr tun und es gibt keine Therapie mehr und ich bin austherapiert. Diese ganzen Floskeln, die so durch den Äthergeist oder durch die medizinischen Kliniken, das stimmt ja auch nicht. Also wenn es jetzt wirklich, wenn wir wirklich von diesem echt ultimativen und letalen Fall ausgehen, es gibt ja dann auch immer noch die Palliativmedizin, die dir in dieser letzten Phase auch noch sehr, sehr gut helfen kann. Und glücklicherweise in Österreich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland ist, gibt es ja auch jetzt den assistierten Suizid, was ja auch noch ein möglicher, wie soll ich sagen, ein möglicher Ausgang aus dieser Geschichte sein kann.
Ja, wobei in Österreich noch kein gut reglementierter.
Er ist nicht gut reglementiert, er ist mit sehr, sehr vielen Hürden verbunden. Es nehmen ihn gestern oder vorgestern ist ein Beitrag im ORF gewesen, da sind viel zu wenige Menschen eigentlich noch, so wurde es nicht gesagt, aber so sage ich, viel zu wenige Menschen wahrnehmen. Ich glaube, 100 Registrierungen gab es und insgesamt um die 10 Mal oder was wurde das tödliche Medikament eingenommen im letzten Jahr.
Ja, es ist eh eigentlich erstaunlich viel für das, dass es erst seit einem Jahr gibt. dass sich da schon welche drüber gewagt haben. Ich habe auch Scheitern, vielleicht sollte ich mich da auch noch erklären. Ich habe das Scheitern ist ja aus meiner Sicht nur im Kopf, weil mit einer Krankheit, absolut. Wie soll man scheitern? Also das ist ja absolut absurd. Ich habe nur dieses empfundene Scheitern, meinte ich. Da hast du über diesen Realitätscheck in der Selbsthilfe, finde ich, ist dieser Gedanke im Kopf, man könnte scheitern oder man würde scheitern, der verschiebt sich ganz stark nach hinten. Weil man einfach merkt, das, wie man reagiert und das, wie man da, wo man strauchelt und da, wo man versucht, irgendwie eine Lösung zu finden oder wo die Herausforderungen wirklich groß sind, das ist ganz normal. Das geht den anderen genau gleich.
Voll. Und das ist das Wichtige in der Gruppe, in der Selbsthilfe, dass du merkst, den anderen geht's gleich und die strugglen genauso wie du und die haben ähnliche Gefühle und die haben ähnliche Gedanken und du fühlst dich einfach nochmal mehr gesehen und du merkst, okay, ich bin nicht allein.
Ja, genau. Vielleicht sollte man das auch noch erwähnen und das will ich vorwegschicken, das hat überhaupt nichts, also das ist keinerlei Bewertung, was die Qualität oder in irgendeiner Art und Weise diese Gruppe bewertet, diese Feststellung. Ich stelle fest, Wien ist groß und ich stelle fest, die Gruppe ist aber leider klein. Das zeigt eigentlich nur wieder, wie problematisch das eigentlich ist, wie Männer mit einer Krebs, weil es bedeutet ja nicht, dass Wien keine Männer hat, die an Krebs erkrankt sind. Das bedeutet nur, dass die Männer nicht in die Selbsthilfe gehen, offensichtlich.
Es gäbe in Wien sicherlich genügend Männer, denen so eine Gruppe gut täte, daran teilzunehmen, die sich aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht öffnen können oder wollen. Mir hat es ein Teilnehmer mal erzählt, der hat Prostatakrebs, war dann auf Reha, auf onkologischer Reha und er saß da zusammen an einem Tisch mit auch lauter Prostatakrebspatienten und die haben ums Verrecken nicht über den Krebs gesprochen.
Schräg.
Gerade auf einer onkologischen Reha, ich meine, da bist du die ganze Zeit unter KrebspatientInnen und nicht mal da sprichst du drüber. Also dieses Tabu, das sitzt so tief und deswegen werde ich auch nicht müde, mir den Mund fusselig zu reden. Bitte redet über den Krebs, redet, mir ist wurscht mit wem, mit euren Angehörigen, mit der Partnerin, mit der Freundin, genau. Es ist komplett egal, aber redet darüber und macht es nicht nur mit euch selbst aus. Ja. Du huckst halt in deiner eigenen Suppe drinnen und du kriegst keine Impulse von außen. Es gibt so viel Erfahrung da draußen, wie Menschen mit Krebs umgehen können, welche Sachen helfen. Und dieses kollektive Wissen anzuzapfen, ich meine, das ist eine riesengroße Ressource. Deswegen bringt es überhaupt nichts, das mit sich selbst auszumachen.
Ja, und vielleicht sollte man das auch noch dazu sagen, deswegen geht Schmerz nicht weg, deswegen gehen Ängste nicht weg. Da muss man ja sowieso selber durchwarten.
Also ich sage auch immer, Ängste sind da, um sich damit zu konfrontieren und nicht um sie wegzuschieben. Also Ängste sind mittlerweile für mich schon so ein gewisser Treiber durchs Leben, weil wenn ich merke, da ist jetzt so ein kleines Angstgefühl, spannend, woher kommt das, was könnte das für einen Grund haben, wo leitet es mich hin? Also ich schaue mir das dann schon genauer an. Ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie in ein verkehrtes Coping reingehe, dass ich dann statt die Angst zu spüren, dann laufen gehe oder ins Fitnesscenter oder mir eine Flasche Bier oder Flasche Wein aufmache, sondern ich analysiere das Gefühl und versuche herauszufinden, warum will mir meine Psyche da jetzt irgendwas sagen und was könnte es sein, was ich dagegen tun kann, damit diese Angst nicht wiederkommt.
Ja, wobei ich sage jetzt Ängste, also gerade Ängste vorm Krankwerden, Ängste vor, also
das ist eine
nicht überleben
subtil.
Ja, aber also sie sind einfach ständig da.
Ich bin jetzt auch nicht angstbefreit, ich will da jetzt kein falsches Bild vermitteln. Also ich habe auch meine Panikattacken schon gehabt und eine ständige latente, über Jahre latente Rezidivangst, also dass einfach der Krebs wieder rückfällig wird und dass die Krebserkrankung wieder aufflammt. Das ist lange da gewesen mit unterschiedlichen Symptomatiken, so Herzrasen oder einfach, es war nicht wirklich Herzrasen, aber so eine Enge in der Brust
Druck,
und ein starkes so ein Druck und so ein wirklich krasser Puls, der so nicht beschleunigt ist, also ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls, aber der hat mein Herz einfach so stark schlagen gespürt. Und das ist alles Ausprägung dieser latenten Rezidivangst gewesen. Und in so akuten Panikmomenten spüre das immer wieder ziemlich stark. Zum Glück kann ich dann mittlerweile recht gut damit umgehen, dass das dann bald wieder abflacht innerhalb von Stunden oder Tagen.
Was machst du dann? Also was hilft da?
Atmen. Atmen hilft mir wahnsinnig gut und Achtsamkeitsübungen, Meditation, natürlich auch drüber reden, sehr viel drüber reden. Wird sich wahrscheinlich eh jeder auch denken und jede schreiben drüber. Das ist so für mich dieses mit sich selbst ausmachen, weil wenn ich jetzt mit mir nur denke und mir überlege, okay, wie könnte ich jetzt damit umgehen oder was könnte das bedeuten, sobald ich das schwarz auf weiß sehe, werden plötzlich andere Prozesse angestoßen und dann eben so wie schwarz auf weiß sehen, ich sehe plötzlich andere Optionen, wie ich damit umgehen könnte. Also das mache ich auch noch. Und was bei all dem dann in Summe auch noch hilft, ist einfach die Zeit. Also es wird dann wieder besser, weil ich einfach weiß, in meinem Fall, in meinem glücklichen Fall, ist es jetzt eben so, ich hatte Hodenkrebs, wie gesagt, der sehr gut therapierbar ist und jetzt ist bei mir 5 Jahre her und die letzten Nachsorgeuntersuchungen haben auch ergeben, dass da nichts mehr weiter gewachsen ist. Ich meine, es gibt noch immer suspekte Stellen in den Knochen drinnen.
Ich kann mich erinnern an unseren Fluchtermin, weißt du noch? Ja. Mensch, habe ich mir Sorgen gemacht. Hey.
Ja, das war wirklich krass. Also da hatte ich einige Panikattacken damals, das war vergangenes Jahr. Also das mache ich dann eher kognitiv, dass ich sage, oder so von der Ratio her, vom Verständnis her, es ist alles gut, ich gehe zu den Nachsorgeuntersuchungen, die Blutbefunde sind okay, es passt alles. Mhm. Und alles in Summe, diese ganzen verschiedenen einzelnen Coping-Taktiken, die ergeben dann in Summe, dass das Gefühl sich wieder normalisiert und dann auch mein Puls sich normalisiert. Und,
ja. Und ich habe da letztens eine Frau gehört sagen, es gibt einfach keine Garantie auf Gesundheit, die gibt es nicht, weil es ist die Untersuchung findet jetzt statt und in 5 Minuten sagt der Körper und jetzt, ab jetzt mache ich Fehlzündung und das, also diese Garantie, die gibt es einfach nicht.
Voll. Und wer sagt denn, was gesund ist und was krank ist? Ich meine, nicht nur dieser zeitliche Aspekt ist drinnen, so wie du sagst mit der Untersuchung, sondern wir untersuchen ja nur immer auf bestimmte Sachen. Ja. Und es kann ja dann sein, dass wir was anderes nicht im Blick haben, was vielleicht eh schon die ganze Zeit aus dem Ruder läuft und wir sind auf dem Papier gesund, aber eigentlich läuft da schon irgendeine Krankheit. Also wenn das jetzt so ein kleines Plädoyer, wirklich ein ganz Mikro-Plädoyer sein darf für wie sehen wir Gesundheit und Krankheit, dann bitte lösen wir uns auch zu einem Gutteil von diesem Gedanken, dass wir da immer absolut gesunde sind oder dann plötzlich krank sind. Das sind immer sehr, sehr fluide Zustände.
Mm, ja, das stimmt.
Die sich sehr schnell ändern können, auch ins Positive.
Hilft halt nicht bei der Angst.
Voll.
hilft halt überhaupt nicht bei der Angst. Was bei mir auch immer noch geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, oder nichts hilft so gut wie das, ist Sport. Weil da habe ich das Gefühl, da merke ich, dass mein Körper Dinge kann. Also da habe ich einfach Selbstsicherheit in mein Daheim wieder gewonnen.
Voll, du bekommst ja diese Kontrolle wieder, die du durch die Diagnose verlierst.
Also wenn wir jetzt sagen, wir schauen nochmal ganz kurz hin, was waren denn deine allergrößten Herausforderungen? Wir haben jetzt von Ängsten gehört, wir haben von Panikattacken gehört, Fruchtbarkeitsthema war dabei, Metastasierung ist natürlich, muss eine Riesenherausforderung gewesen sein. Wenn du jetzt so zurückblickst, du sagst, was war eigentlich so die ein, zwei wirklich die großen Dinge?
Du hast eh schon sehr vieles aufgezählt. Was für mich auch noch eine persönliche Herausforderung war, aber ich hatte trotzdem zum Glück eine sehr gute Unterstützung, ist, dass ich partnerlos war in dieser Zeit, jetzt eigentlich sehr lange. Und das hat mich schon sehr stark getroffen. Aber ich hatte zum Glück einen sehr, sehr großen Freundeskreis plus einen extrem lieben, engen Freundeskreis. Mhm. Also eine Handvoll an Freunden und Freundinnen, die... ja, also ich hatte das Gefühl, die gehen mit mir durch dick und dünn. Und das ist eine unglaublich große Ressource, weil ich sehe jetzt auch oder eh schon lange in den Gesprächen mit anderen Krebsbetroffenen, auch in der Selbsthilfegruppe, dass das absolut nicht die Norm ist. Also es es gibt leider sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sich, wenn du Krebs hast, von dir abwenden, die dich ghosten, die nicht mehr so den Kontakt halten. Und das verschlimmert die Situation natürlich immens für Betroffene, weil sie sich, jetzt haben sie schon eine schwerwiegende Diagnose und dann wenden sich noch die Leute von dir ab, die fühlen sich absolut allein und alleingelassen und in den Stich gelassen. Und umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen und solche Menschen dann auch in die Einzelgespräche oder in die Selbsthilfe zu holen, damit dieses Gefühl gemindert wird. Natürlich kann jetzt eine Selbsthilfegruppe keine Familie sein, das funktioniert nicht. Aber es kann in gewisser Weise schon das Gefühl von Verbundenheit vermitteln, Zugehörigkeit vermitteln und auch, dass ich gesehen werde und dass ich mit meinen Ängsten und Bedürfnissen und Sorgen ernst genommen werde.
Ja, das ist schon. Also Freundschaften sind ein Privileg und es sind ganz viele einsam da draußen, das ist einfach so.
Also ich verstehe es auch, dass das absolut schwierig ist, vor allem mit Krebs geht ja einher, dass einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, in depressive Verstimmungen reinzukommen oder vielleicht sogar in eine latente Depression hineinzurutschen. Und das macht es dann noch einmal schwieriger, sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja. Also das ist einfach ein multifaktorielles Problem.
Ja, ich finde, es ist noch ein Problem. Man haltet einfach nicht mehr alle aus.
Definitiv.
Nein, wirklich. Ja.
Es ist aber auch ein guter Nebeneffekt. Also ich habe auch die Krebserkrankung bei mir, ich will jetzt nicht sagen zum Zweck genommen, aber zum Anlass genommen, meinen Freundeskreis ein bisschen auszusortieren.
Ja, verstehe. Ehrlich gesagt auch. Ehrlich gesagt habe ich das auch gemacht und es war bitter notwendig.
Und es ist gut. Also ich muss nicht mit allen Menschen gut auskommen. Manchmal passt es einfach wirklich nicht. Ich habe einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis, aber manchmal passt es nicht. Und von diesen unpassenden Beziehungen, das ist einfach besser, wenn man sie früher oder später löst.
Ja, ich habe so zahlreiche Bekanntschaften gehabt und das hat mir so viel Kraft gekostet. Und ich bin aber vom Naturell her so. Also es wäre mir jetzt ja wieder passiert. Also ich habe mir jetzt wieder selber müssen an der Nase nehmen und sagen, nein, ich halte es einfach energetisch nicht durch. Ich halte es nicht durch. Ich bin inzwischen einfach jemand, der zurückgezogen leben muss. Aber das muss man zuerst einmal lernen.
Erstens das und zweitens wird es ja auch immer schwieriger, weil jetzt haben wir seit 10 plus Jahren diesen Effekt der Social Media und ständiger Erreichbarkeit. Das macht es ja nochmal schwieriger. Ich weiß nicht, ob es da gibt sicher irgendwelche Studien dazu. Aus meinem Gefühl heraus habe ich jetzt mit viel, viel mehr Menschen ständig Kontakt als noch vor 20 Jahren.
Aber das hilft ja nicht gegen Einsamkeit.
Ja, es hilft nicht dagegen, aber es ist auch ein trügerischer Effekt, weil du glaubst, du hast eh so viel Kontakt, aber es ist alles eigentlich oberflächlich. Plus, das wollte ich eigentlich sagen, es kann auch Stress bedeuten und du kannst dann mit Menschen vielleicht einen Kontakt haben, den du eigentlich gar nicht willst und da ist es halt immer besser, dann klare Schnitte zu setzen und zu sagen, hey, da muss man gar nicht bösartig sein. Man kann ja sagen, hey, das tut mir nicht gut, wie wir miteinander umgehen. Ich möchte einfach weniger oder ich möchte keinen Kontakt mehr.
Wenn du nochmal zurückgingest, was würdest du anders machen? Gibt's was?
Das ist die ziemlich krasse Frage. Was würde ich anders machen? Also wenn ich früher gewusst hätte, dass man sie regelmäßig abtasten sollte, ich glaube, ich hätte das gemacht. Ich hätte mir früher die Hoden regelmäßig abgetastet und ich hätte auch nicht so lange zugesehen mit dieser ganzen Therapieoptionen-Frage. Ich hätte einfach viel schneller die Therapie gemacht, weil je schneller das vorbei gewesen wäre, umso weniger, glaube ich, hätte ich dann Remobilisierung machen müssen. Umso weniger wäre Knochen und Muskulatur in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber das ist so dieses leidige Thema, hätte Ware. Ja, es ist jetzt eh so gelaufen und das ist auch so ein Punkt der Akzeptanz. Also ich muss für mich akzeptieren, dass ich einfach manchmal in der Vergangenheit nicht so schnell entschieden habe, wie ich es gern gewollt hätte.
Ja, das ist ja auch
und muss dazu stehen, genau.
Situation geschuldet, oder?
Voll, also, ja. Und wahrscheinlich war es auch okay, weil ich halt vielleicht dann der Typ bin, der sich manche Sachen genauer und detaillierter anschaut, der nochmal drüber schläft, vielleicht auch nicht nur eine Nacht, sondern 10 Nächte. Und vielleicht brauche ich das dann auch zum Entscheiden.
Ja, ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, Mündigkeit bei Patientinnen und Patienten. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
Absolut wichtig. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, sich selber über den Krebs zu informieren. Was ist das für eine Krebserkrankung? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es? Wie sind die Aussichten? Was gibt es für andere Optionen? Stichwort andere Optionen, auch wenn es jetzt keine Standardtherapien gibt, auch darauf hinzuweisen, beim ärztlichen Gespräch gibt es die Möglichkeit, an einer Studie teilzunehmen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Ressourcen im Internet drüber, Studienregister. Wobei auch das Problem herrscht, da muss man halt dann schon ein bisschen medizinisches Verständnis dafür haben und auch die ganzen Begriffe lesen können und verstehen können. Das kann schwierig sein. Da kann es helfen, einerseits sich eben in die Selbsthilfe zu begeben, um dort erstens einmal Austausch zu finden und zweitens Kontakt zu finden zu VertrauensärztInnen.
Ja.
Sofern man diese nicht selber im Umfeld hat, also zum Beispiel eine Hausärztin oder irgendwie ein Arzt im Freundeskreis, der dich da unterstützen kann im Lesen dieser ganzen Sachen. Und mit diesem Bilden über die Krebserkrankung kommt ja dann auch, das ist ja der nette Nebeneffekt davon, dieses Gefühl der Kontrolle wieder ein bisschen zurück, auch wenn das jetzt vielleicht nur, wie soll ich sagen, auch nur im Kopf ist, genau. Und wenn es an der Situation aktuell noch nichts wirklich faktisch verändert, aber es verändert zumindest das Gefühl und meine Herangehensweise an die Situation. Und im Endeffekt entwickelt es mich dann, du hast das Stichwort geliefert, hin zum mündigen Patienten oder zur mündigen Patientin, in der ich dann die Möglichkeit habe, im ärztlichen Gespräch mit dem ärztlichen Personal auf Augenhöhe zu kommunizieren und Entscheidungen gemeinsam zu treffen und nicht dort auch noch einen Kontrollverlust zu erfahren, so wie es mir teilweise gegangen ist bei manchen Ärzten, die dann gesagt haben, ja, dann machen wir die Therapie und ich habe mich dann überfahren gefühlt und dann habe ich gedacht, so, nein, das will ich eigentlich nicht. Nicht so schnell, vor allem bei einer Krebserkrankung, wie es bei mir war, wo man jetzt nicht unbedingt sofort entscheiden muss, also wo es keinen so großen Unterschied macht, ob ich heute mit der Therapie beginne oder nächste Woche oder in 3 Wochen. Aber natürlich gibt es auch andere Krebsentitäten, wo man wirklich sofort entscheiden muss, wo das aktuelle Überleben auf Messerschneide steht, wenn man nichts tut.
Ja. Also mündige Patienten, mündige Patientinnen leben länger.
Absolut, ja.
Schmerz wird weniger, wenn man ihn teilt. Und wer nicht redet, ist ganz schön blöd.
Boah, das ist oder sagen wir, ist ganz schön blöd dran.
Ich glaube, ich sage jetzt einfach an dieser Stelle danke dir.
Voll. Vielen, vielen Dank, Martina.
Es war voll schön, mit dir zu reden. Alex, vielen Dank für dein ganzes Wissen und die Antworten und die Erfahrungswerte, die du da so mitbringst und die du mit uns so offen teilst. Ich ziehe meinen Hut vor dir, Alex. Ich sage dir das ganz oft, aber ich muss es auch mal ganz öffentlich sagen. Es ist schon nicht ganz einfach, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Du bist schon ganz schön mutig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dankeschön.
Hast du gut gemacht.
Dankeschön. Und an alle mit Hoden da draußen, bitte lasst euch untersuchen. Und nicht nur an die mit Hoden, also auch alle anderen Krebsuntersuchungen. Geht's in die Vorsorge, konfrontiert euch ein bisschen damit. Ihr werdet eben im Endeffekt, wenn irgendwas auftaucht, ist es einfach besser, wenn ihr früh genug draufkommt.
Ja, ich hoffe, dass wir mit unserem Gespräch einfach einigen Männern da draußen ein bisschen mehr Mut zur Selbstwirksamkeit zukommen haben lassen können, dann wäre ja mal schon viel erreicht. Und der eine oder andere zur Früherkennung rennt oder zumindest einmal mit jemand einmal den Mund aufmacht und sagt, hey, ich bin überfordert oder ich habe Angst oder ich habe Krebs.
Und vielleicht auch einmal im Umfeld drüber spricht, so mit dem Best Buddy sagt, hey, du, warst du eigentlich schon mal bei der Vorsorge?
Ja.
Ich bin jetzt letztens gewesen zum Beispiel. Sowas. Ja. Sowas könnte man ja sagen. Das geht auch beim Fitnesstraining oder beim Laufen.
Ja. Ich sage auch danke an dich da draußen und schön, dass du uns bis zum Ende des Gespräches gelauscht hast. Und wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast, weil so bekommst du immer Informationen, wenn unsere neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influcancer.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerinnenbereich und zahlreiche Patientinnengeschichten. Wir sind Influencer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Und mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.